Das KI-Update, ein Heise-Podcast mit redaktioneller Unterstützung von The Decoder.
Hallo, ich bin Isabel Grünewald und dies ist unser Deep Dive zum Wochenende. Alle Large Language Models haben zurzeit ein Problem. Sie sind wahnsinnig rechenintensiv. Das Unternehmen NXAI aus Österreich will das ändern und das schnellste und beste LLM der Welt bauen. Heute ist Dr. Johannes Brandstätter hier im KI-Update zu Gast. Der Experte im Bereich KI-Simulationen ist Professor an der Johannes Kepler-Universität in Linz und Head of Research bei NXAI. Was er mit seiner neuen Forschungsgruppe Simulation und KI vorhat und wie der XLSTM-Algorithmus seines Mentors Sepp Hochreiter die KI-Welt verändern soll, erklärt er uns heute. Hallo Herr Brandstätter, schön, dass Sie heute da sind.
Hallo, freut mich für die Einladung. Dankeschön.
Jetzt leiten Sie am Institut für Machine Learning der Johannes Kepler Universität die Forschungsgruppe Simulation und KI. Und damit fangen wir auch erstmal an. Von welcher Art von Simulationen sprechen wir hier?
Ja, das ist gleich eine sehr gute Einleitung. Simulation ist natürlich sehr generisch. Also wir können wir können simulieren, wie sich der Verkehr entwickelt. Wir können simulieren, wie sich Aktienpreise entwickeln. Wir können simulieren, wie sich das Wetter entwickelt. Es gibt verschiedene Arten zu simulieren. Früher hat man das sozusagen über Beobachtungen gemacht und daraus extrapoliert. Irgendwann sind die Computer ins Spiel gekommen. Und jetzt in näherer Zukunft wird die KI hier ins Spiel kommen. Was ich unter Simulation meine, ist vor allem Simulation in physikalischen und Engineering-Prozessen, also Strömungsmechanik, Materialeigenschaften, Ausbreitungsprozesse, Wachstumsprozesse, all jene Prozesse, die man herkömmlich am Computer simuliert, die einige wahnsinnig viel Rechenaufwand brauchen und die für klassisches Engineering, klassischen sozusagen industriellen Betrieb sehr, sehr wichtig sind. Diese Prozesse möchte ich mit KI beschleunigen.
Jetzt habe ich gesehen, eins Ihrer Spezialgebiete waren immer in der Vergangenheit schon die Wettersimulationen. Wie werden solche Simulationen eingesetzt? Wir alle denken, also der Normalmensch denkt jetzt an die Wettervorhersage nach der Tagesschau irgendwie. Aber so eine Simulation ist ja was ganz anderes als eine Wettervorhersage, richtig?
Ja, also Wetter ist ein unglaublich tolles Phänomen, weil einfach die KI hier einen Startvorteil hat. Und das ergibt sich daraus, dass kein Mensch oder ich kenne keinen, der wirklich weiß, wie Wetter funktioniert. Also wir können einfach nur beschreiben und wir können Daten messen und beschreiben, wie sich das Wetter in den übernächsten Stunden, Tage, Wochen entwickeln wird und hoffen, dass wir mit unseren sozusagen Prognosen, mit unseren Formeln richtig liegen. Aber kein Mensch weiß die wirklichen und zugrunde liegenden Formeln der Natur, weil die einfach so sehr gekoppelt und so kompliziert sind. Da hat hier die KI einen großen Vorteil, weil die KI einfach nur die Daten sieht. Die KI sieht, wie sich das Wetter entwickelt hat, sieht alle verschiedensten Mustern über verschiedenste Landschaftsgebiete, über verschiedenste Größenordnungen, über verschiedenste Zeiträume und kann diese zugrunde liegenden Muster lernen. Und dadurch kann man natürlich dann einen Wetteremulator bauen, der herkömmliche Wetterprognosen ersetzen kann und das natürlich mit einer Power oder mit einem dahinterliegenden Verständnis, dass das herkömmliche Simulationen übertreffen kann, einfach weil die KI hier, wie gesagt, einen Startvorteil hat. Und auf die Frage zurückgekommen, diese Modelle kann man sich dann einfach vorstellen, dass anstatt dass man diese numerischen Simulationen, die aus einer Computerberechnung kommen, gibt es dann sozusagen das Wetter von heute als Input und die KI wird das Wetter die nächsten Tage dann vorhersagen.
Ich habe mal von einem Meteorologen gehört, der gesagt hat, alles in Wettervorhersagen, was über 3 Tage hinausgeht, ist eigentlich in die Glaskugel geschaut. Würde KI sowas jetzt verbessern, dass man langfristiger planen kann?
Also das stimmt natürlich, Wetter ist ein chaotisches System, also kleine Änderungen können dramatische Folgen haben und je weiter man in die Zukunft geht, vor allem die 3-4 Tage, wird es dann so chaotisch, dass es fast unmöglich ist. Trotzdem kann man längerfristige Zusammenhänge erkennen, also die Temperaturentwicklung über die nächsten Wochen, gewisse Strömungen und so weiter und so fort. Also man kann, ob es hier bei uns jetzt in 3 Tagen um 14.30 Uhr einen Regenschauer gibt, das wird sehr schwierig so sein, weil das wirklich so punktuelle Fluktuation des Wetters ist. Aber wie sich die Wetterlage in den nächsten Tage, Wochen großräumig ändert, wo es zu Stürmen kommen kann, wo es zu Orkanen kommen kann, wo es zu Hitzewellen kommen kann, etc., etc. Diese globalen, langfristigen Muster, hier glaube ich, hat KI unglaubliches Potenzial, einfach von der Möglichkeit her, wie es anders funktioniert, wie herkömmliche Mittel.
Das heißt, da sind wir ja im Prinzip schon im Bereich Klima und Klimawandel mit großen Wetterlagen, die problematisch sind für viele Menschen. Könnte KI helfen, dass wir besser uns auf solche Wetterlagen vorbereiten können oder vielleicht auch dabei helfen, die Auswirkungen des Klimawandels abzumildern?
Ja, das ist eine gute Frage. Also natürlich, KI kann schon helfen, die Ausmaße des Klimawandels vorherzusagen. Es ist aber schwierig, weil mit diesen Vorhersagen wird man wenig gegen diesen Klimawandel machen können. Also es ist nicht sehr befriedigend in einer Zeit, wo man wirklich diese verheerenden Temperaturanstiege sieht, zu sagen, naja, mit KI kann man das dann zumindest besser sagen, was sozusagen passiert. Also das finde ich nicht, ist keine große Errungenschaft. Ich finde es eher wichtiger, dass man KI dann wirklich auch einsetzen kann in Prozessen, Forschungsprozessen. Es geht über meine Expertise hinaus, aber zum Beispiel Materialfindungen, neue Materialien, neue Energien, Carbon Capture und so weiter und so fort. Also eher in diese Richtung. Aber ja, KI wird über Klima Vorhersagen, Mustererkennung natürlich hier einiges leisten können.
Wie übertragbar sind jetzt solche Simulationen, die fürs Wetter entwickelt werden, auf andere Prozesse, die ähnlich chaotisch ablaufen? Ist das sehr aufwendig oder wird das durch KI auch leichter, quasi dieselben Modelle auf andere Prozesse zu übertragen?
Ja, ich habe im Wetter gelernt, das war ein bisschen der Augenöffner für mich. Also ich komme ja auch, ich habe Physik studiert und promoviert in Physik, komme sehr aus dem naturwissenschaftlichen Hintergrund, wo man eigentlich alles ja schon sehr didaktisch verstehen will, kann. Und für mich, KI-Systeme bauen war für mich schon immer ein bisschen so physikalisch motiviert, gewisse Eigenschaften der Systeme müssen erhalten bleiben, etc., etc. Und das erste Mal wirklich in Berührung mit Wetterprozessen, Wettersystemen bin ich gekommen mit einer starken Gruppe bei Microsoft Research in Seattle. Und die haben mein Weltbild eigentlich auf den Kopf gestellt. Die haben gesagt, naja, wir machen das total anders. Wir wissen, die Menschheit macht seit Jahrzehnten Simulationen, um das Wetter, das Klima zu verstehen. Und eigentlich ist in diesen Simulationen das gesamte Wissen der Menschheit drinnen. Und eigentlich muss das reichen, wenn wir diese Simulationen den neuronalen Netzen füttern, dann verstehen die neuronalen Netze so viel über Wetter und Klima wie die Menschen und nicht nur wie ein einzelner Mensch, sondern wie die Gesamtheit der Menschen. Und das ist ein bisschen ein Paradigmenshift für mich gewesen, also diese Information zusammenzusuchen über alle vorhandenen Daten und damit halt Modelle zu bauen, die einfach viel mächtiger sind, wie wir das haben. Das, finde ich, kann man sehr gut in die Industrie übertragen, weil wir haben sehr viele Daten über Strömungsmechanik, wir haben sehr viele Daten über diverseste Prozesse, wir haben sehr viele Daten über Materialien und Ausbreitungen, in verschiedenster Form natürlich. Und das ist dieser Reiz, dass natürlich die Daten teilweise in sehr unterschiedlicher Form kommen, weil verschiedene Phänomene, naturwissenschaftliche Phänomene oder Materialphänomene modelliert man einfach anders, je nachdem, wenn man Materialwechselwirkung interessiert ist, an Materialbiegungen, an Ausbreitungen und so weiter und so fort. Aber das Grundprinzip ist eigentlich das Gleiche. Wenn man diese ganzen Daten, wenn man ein System schafft und das diese Daten verarbeiten kann, dann kann man sozusagen Systeme bauen, die mächtiger sind wie die einzelnen Systeme.
Jetzt sind Sie ja durch Ihre Arbeit an der Uni oder neben Ihrer Arbeit an der Uni auch bei NXAI eingebunden. Und da ist die Basis des Ganzen, müssen wir auch ganz klein erstmal anfangen, der LSTM-Algorithmus, den Ihr Chef, der Sepp Hochreiter, Anfang der 90er Jahre erfunden hat. Wie hat dieser Algorithmus schon damals KI-Anwendungen verändert? Was ist das Besondere da?
Ja, ich schätze den Sepp sehr und man muss auch sagen, die LSTM war der Zeit voraus. Also einfach von der Idee her, dass man dieses, damals hat es geheißen, also der klassische Name ist konstantes Fehlerrückflusskarussell auf Deutsch, ist Constant Error Carousel auf Englisch, wie man sozusagen eine immer wieder vor immer wieder auftretende sozusagen Eingabe des Netzes so bauen kann, dass das Netz stabil bleibt über die Zeit. Deswegen hat es auch Jahre gedauert, bis das publiziert werden kann, hat können und hat bis vor 15 Jahren gedauert, bis es die Öffentlichkeit wirklich aufgenommen hat. Mhm. Und dieses LSTM, die LSTM-Idee hat dann sehr lange überdauert, bis es dann abgelöst wurde von den Transformern. Und jetzt haben wir uns hier in Linz natürlich zusammengesetzt und uns überlegt und dann natürlich den großen Ideen vom Sepp, wie man das aufblasen kann mit genug Computern, mit genug Ideen, wie man die LSTM in die moderne Large Language Model Ära bringen kann. Das wird, glaube ich, bald publiziert werden und darauf freuen wir uns alle. Aber das hat uns natürlich ermöglicht, viel, viel Compute zu haben und das ist dann auch, wo ich und der Sepp sehr aktiv überschneiden uns.
Mal für den Laien erklärt. Normale LLMs laufen mit einer Transformer-Architektur. Wo ist der Unterschied zwischen Ihrer Idee und der Transformer-Architektur?
Ja, die Transformer-Architektur ist fundamental deswegen unterschiedlich, weil sie sich sozusagen immer die gesamte Vergangenheit anschaut. Also man kann sich das vorstellen, wenn man einen Satz oder ein Dokument liest und man ist auf Seite 55, Zeile 7, dann schaut sich eigentlich der Transformer immer die ersten 55 Seiten und Seite 55 bis Zeile 7 an, um das nächste Wort vorherzusagen. Also es betrachtet die gesamte Vergangenheit als Eingabe, die es parallel sozusagen verarbeitet. Mhm. LSTM macht das, so wie rekurrente neuronale Netze macht das, deswegen der Name rekurrent, macht das Wort für Wort und bildet Wort für Wort sozusagen den nächsten Zustand ab. Jetzt gibt es natürlich auch schon Annäherungen, diese Ideen wieder in den Transformer zu bringen, weil einfach der Transformer gewisse Schwächen hat und eben durch dieses gesamte Zeitanschauen sehr langsam ist, sehr computeraufwendig und das ist natürlich dann irgendwann der Moment, wo die LSTM dann wieder die alte goldene LSTM-Idee dann scheinen wird.
Mhm. Ich muss zugeben, ich habe es noch nicht hundertprozentig verstanden. Wir müssen das nochmal noch ein bisschen einfacher vielleicht erklären. Also wir hatten schon mal einen Deep Dive zu der Transformer-Architektur und das mit dem langen Lesen und dieses, also ja auch der Begriff LSTM, Long Short Term Memory. Wieso ist es besser, wenn das Modell nicht auf das gesamte Wissen zugreift? Also dass es schneller ist, das erschließt sich mir, aber ist es dann tatsächlich, also kann es dann genauso gut antworten?
Ich sage mal so, lassen wir das mal stehen, ob es besser ist oder nicht. Warten wir dann mal ein paar Wochen ab. Aber schon arbeiten wir mal den Unterschied heraus. Also nehmen wir jetzt, wie gesagt, dieses Buch her mit 55 Seiten und auf jeder Seite 1000 Wörter, das ist jetzt ein extremes Beispiel. Aber wenn wir dann auf Seite 55 sind, haben wir ca. 55.000 Wörter. Wir müssen bei jeder sozusagen Vorhersage des nächsten Wortes, diese gesamte 55.000 Wörter Vergangenheit anschaut und dort nach gewissen Zusammenhängen suchen, etc. etc. Es kann natürlich wichtig sein, wenn auf der ersten Seite irgendwie gleich am Anfang irgendwas Wichtiges passiert ist und es wichtig ist, auf das Zugriff zu haben. Aber es ist natürlich extrem rechenaufwendig und diese 55.000 Wörter muss jedes Wort mit jedem verglichen werden, sozusagen. Mhm. Das ist quadratisch Komplexität nennt man das, weil 55 miteinander, es ist ein quadratisches Verhalten und das geht von der Komplexität sehr schnell durch die Decke.
Mhm. Klingt danach.
Der LSTM-Algorithmus oder der Algorithmus der rekurrenten neuronalen Netze ist, wie der Name sagt, rekurrent, also wiederkehrend und der geht sozusagen Wort für Wort durch. Der hat nur einen Speicher, einen Zustand und überschreibt den oder datet diesen Speicher mit jedem neuen Wort ab. Und marschiert sozusagen Schritt für Schritt durch dieses Buch durch, Seite für Seite, und baut ein generelles Konzept eine generelle Semantik von der Geschichte auf. Diese beiden Arten, Sprache zu verarbeiten, sind sehr unterschiedlich. Man sieht allerdings, dass es hier auf einen gemeinsamen Nenner kommt. Und ich glaube, die nächsten Wochen, Monate, vielleicht Jahre werden zeigen, welche Technologie sich dann schlussendlich durchsetzt.
Ihr Chef ist da ja sehr optimistisch, dass das seine sein wird, beziehungsweise die von NXAI. Und will da auch OpenAI die Stirn bieten, weil er mal gesagt hat, dass sein ursprünglicher Algorithmus eigentlich den Firmen in Silicon Valley zugute gekommen ist und jetzt darf das nicht nochmal passieren. Wir brauchen in Europa ein wettbewerbsfähiges Modell quasi für KI. Ist das etwas, was quasi allen Firmen in Europa zugutekommen könnte? Also ich denke jetzt so an zum Beispiel Aleph Alpha oder Mistral in Frankreich oder in Schweden wird das Trust LLM entwickelt. Würden diese LLMs von ihrer Architektur profitieren können? Wäre das übertragbar?
Also ich glaube, zuerst würde ich sagen, spricht nichts dagegen, würde ich sagen. Ich glaube, die Grundidee ist vielmehr einfach wirklich Methodiken in Europa zu entwickeln und sozusagen das Know-how hier in Europa zu bauen, die Modelle in Europa zu bauen, die Daten in Europa zu haben, das Training in Europa zu haben, die Expertise in Europa zu haben. Und das wird dann natürlich über Firmen und sozusagen dann aufgeteilt und direkt oder indirekt profitiert dann jeder davon. Also wir profitieren auch, dass es Expertise wie Mistral gibt, etc., etc. Also man muss hier, glaube ich, europäisch denken und hoffen, dass wir hier ein Momentum aufbauen und sozusagen der XLSTM-Algorithmus ist sicher ein großer Teil davon, weil er halt einfach eine neue Komponente gibt, die meiner Meinung nach sehr vielversprechend ist und sehr, sehr originell. Und das lassen wir uns nicht so schnell diese Butter vom Brot nehmen.
Jetzt ist der AI Act etwas, was gerade in Europa KI regulieren soll. Wirkt sich das auf Ihre Arbeit aus?
Reden wir jetzt von Large Language Modellen oder Simulationen?
Sowohl als auch. Fangen wir mal an mit den Large Language Models, die ja gerade Basismodelle reguliert werden sollen. Wie wirkt sich das aus?
Ja, das ist jetzt die große Frage. Also das muss man sagen, das ist eine Diskussion, die auf uns zukommt. Ich glaube, ich kann hier jetzt keine endgültige Antwort geben. Ich hoffe sehr stark, dass wir Grundlagenforschung machen dürfen, was ja ausgenommen ist im AI-Act, dass wir weiterentwickeln dürfen, was die besten Architekturen sind, was die beste Art ist, diese Architekturen zu bauen und diese Architekturen größer zu machen, weil ich ganz fest davon überzeugt bin, dass das nur über Fortschritt in Modellentwicklung, wie einen Fortschritt in der KI erzielen, mit nur mehr Daten und mehr Compute kommen wir nicht weiter. Deswegen gehe ich ganz stark davon aus, dass wir hier weitermachen dürfen müssen, sonst ist eigentlich gleich Schachmatt für uns. Mhm. Simulationen haben halt sehr viele Physikkomponenten, sehr viele Engineering-Komponente. Eine Simulation wird nie oder sehr selten Texte sehen, schon gar keine Bilder von Menschen. Deswegen glaube ich, dass wir hier eher die Diskussion noch nicht so schnell haben wie bei Large Language Modellen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist ja eher Grundlagenforschung, anstatt dass es sich um sensible Daten da groß handelt. Wie müssen wir uns denn quasi als Verbraucher das vorstellen? Wird es eines Tages ein Tool wie ChatGPT von NXAI geben? Oder ist das eher etwas, was in der Industrie im Hintergrund eingesetzt werden wird als Modell, als Basismodell, was nicht so wirklich beim Verbraucher ankommt oder nur in anderen Versionen von anderen Firmen beim Verbraucher ankommen wird?
Nein, ich glaube, das ist ganz stark die Philosophie von NXAI, dass wir hier momentan zwei Bereiche haben, also Large Language Models und AI for Simulation, wo wir wirklich Tools bauen, die dann ganz stark direkt in die Industrie gehen. Also wir haben sogenannte Verticals von unserem Research Core, von unserem Research Team Und diese Verticals, die gehen direkt in der Industrie, also die Produkte, die Forschungsergebnisse, die wir entwickeln, und das ist, was ich und der Sepp in unserer Gruppe tun, Forschungen, Ergebnisse publizieren. Aber die Idee davon ist, diese Forschung direkt in die Industrie, sozusagen ohne Umwege in die Industrie zu bringen. Wir kriegen die Rückkopplung natürlich, an was es interessant ist zu forschen und was wir weiterentwickeln sollen, müssen und wo interessante Probleme sind. Aber mit unserer Freiheit sozusagen hier uns künstlerisch oder forschungstechnisch auszutoben. Und das Ziel ist dann, diese Forschung direkt als Produkt sozusagen in die Industrie zu bringen. Und ich glaube da ganz stark dran. Ich meine, ich komme auch von Microsoft und ich kenne diese Industrie ein bisschen. Ich glaube nur, dass es mit Originalität und Kreativität geht, dass man hier wirklich technologische Neuheiten, Quantensprünge macht, aber dass man wirklich vielleicht einen Prozessschritt übergeht, weil man einfach wirklich bereit ist, neue Sachen auf großer Skala zu probieren und zu erforschen. Und ich glaube, so viele Sachen, wie ich in meinem Leben schon gemacht habe, die nicht funktioniert haben, ich bin sehr gut darin, Sachen wieder wegzuwerfen und was Neues zu probieren. Aber dann auch natürlich mich fokussieren, wenn ich merke, irgendwas kann hier wirklich ein Durchbruch sein.
Jetzt hat man ja bei OpenAI so ein bisschen das Gefühl, dass die sehr in diesem Silicon Valley-Modus drin sind, move fast and break things oder irgendwie so. Und man weiß nicht genau, also wie deren Modelle funktionieren, mit was für Daten sie trainiert wurden. Haben Sie da einen anderen Ansatz, der das Ganze etwas transparenter machen wird, wenn es veröffentlicht wird, dass man eher nachvollziehen kann, was da reinfließt und wie das verarbeitet wird?
Ja, also das ist einer von meinen ganz großen Motivationen, warum ich in Europa bleiben möchte. Wir müssen die Modelle beherrschen, wir müssen die Daten beherrschen, weil sonst haben wir null Zugriff und eigentlich werden wir dann zum Verbraucher. Also wie momentan Large Language Models und andere große Modelle in Europa verwendet werden, sind die Modelle von Facebook und OpenAI und Co. runterzuladen, soweit sie zugänglich sind, und dann damit sozusagen feintunen, also spezielle Anwendungen machen, ohne wirklich diese Modelle im zu wissen, auf was diese Modelle ursprünglich trainiert wurden. Und das, finde ich, ist keine gute Entwicklung. Also natürlich ist das eine absolut legitime Art, die moderne Art, Deep Learning zu machen, aber nur, wenn wir hier in Europa auch mitspielen und wenn wir auch unsere großen europäischen Modelle haben und wenn wir wissen, wie das funktioniert und wenn wir hier ein bisschen ein Wort mitreden können. Weil sonst wird das schon sehr problematisch. Und ich bin sehr für Transparenz und für Open Research, Open Access etc. etc. Das ist mir sehr wichtig.
Wie sieht denn das aus bei Ihrem Herangehen an diese Technologie mit den berühmten Halluzinationen, die ja auch dadurch entstehen, dass sich solche LLMs des gesamten Wissens bedienen und man nicht so hundertprozentig weiß, was am Ende dabei rauskommt. Ist das anders bei Ihrem Algorithmus, dass das etwas linearer oder nachvollziehbarer wird, was da ausgespuckt wird am Ende?
Zuerst einmal, eine Halluzination ist eigentlich in diesem Sprachmodell nur einmal falsch abgebogen. Ein Sprachmodell sagt ja immer mit gewisser Wahrscheinlichkeit ein nächstes Wort vorher. Und wenn wenn Sprachmodell unsicher wird, Zusammenhänge nicht gesehen hat, dann werden sozusagen manche Wörter wahrscheinlich, die eigentlich nicht wahrscheinlich sein sollten. Und dann kann es schon durchaus entstehen, dass man in eine falsche sozusagen Gasse gerät und einmal falsch abgebogen ist, für ein LLM eigentlich fast tödlich, weil dann fängt es zum Halluzinieren an. Diesen grundlegenden Training, das ist meiner Meinung nach ein Problem am Training, am Large Language Model Training, an den Daten und nicht an so sehr am Modell. Es gibt die Daten, das Modell und wie man das Modell trainiert. Momentan ist das Trainieren so aufgesetzt mit dem nächsten Wort vorhersagen und so weiter und so fort, dass es inhärent das Problem gibt, dass wenn man das nachher sozusagen laufen lässt, dieses Modell, dass es zu dem Zeitpunkt kommt, wo es unsicher wird über das nächste Wort und dann irgendwann falsch abbiegt. Und das wird man mit jedem Modell haben. Um dieses Problem anzugehen, muss man am Trainingsprozedere, an den Daten schrauben und nicht so sehr am Modell mehr.
Das heißt, auch bei Ihrem Modell, was Sie rausbringen wollen von NXAI, wird es darauf ankommen, wie es für die speziellen Anwendungen trainiert wird?
Genau, ich glaube, dann schließt sich der Kreis. Also erst wenn wir wirklich diese großen Modelle haben, können wir anfangen, diese Modelle für verschiedenste Anwendungen zu trainieren. Und dann können wir auch, wenn es erwünscht ist, die Halluzination anfangen zu bekämpfen. Aber das beruht halt darauf wirklich, dass wir auch diese Modelle und diese Daten haben und das Know-how, wie wir das trainieren und die Computerressourcen. Und dann kann man sich natürlich überlegen, wie man sowas sozusagen eindämmt. Und das ist, glaube ich, der Kreis, warum, also ein gutes Beispiel, warum wir solche Modelle in Europa haben sollten.
Jetzt haben Sie gerade schon die Compute-Ressourcen angesprochen. Ein Problem, das viele LLMs haben, ist ja einfach der Energieverbrauch, sowohl beim Training als auch bei den Berechnungen. Dass wahnsinnig viel Energie und Rechenpower nötig ist, um das umzusetzen. Ist das bei dem Modell, an dem Sie arbeiten, auch noch so oder ist das reduziert?
Ja, also es ist also Trend in diesen mehr rekurrenten Large Language Model. Trainingsmäßig sind sie nicht billiger, aber nachher, wenn man sie anwendet, sind sie um einiges billiger. Okay. Oder um einiges ressourcenschonender, sagen wir mal so. Das kann natürlich, wenn man sich vorstellt, wäre GPT-4 ein rekurrentes Netzwerk, wäre dann schon einiges in Energie gespart worden, weil ich glaube doch der ein oder andere das GPT-4 als trainierte Modell irgendwann mal verwendet hat. Mhm. Und man kann sich das so vorstellen, dass jede Verwendung eines solchen Modells dann natürlich spart. Das Trainieren selber, nein, das ist gleicher Aufwand. Aber auch nicht teurer.
Okay, immerhin. Denn es ist ja auch, womit wir wieder beim Klima wären oder beim Wetter, dieses Problem, dass man einerseits KI für wunderbar zukunftsfähige Technologien einsetzen könnte, die Ressourcen sparen und gleichzeitig KI aber so viele Ressourcen frisst. Das heißt, man könnte ihr Modell etwas, dadurch, dass es einmal trainiert wird und dann aber sparsamer arbeitet, eher umweltfreundlich quasi betreiben.
Ja, wobei ich da mit eher umweltfreundlich, also ich würde sagen ressourcenschonender, ich glaube generell ist es, wie gesagt, das Klima ist ein Thema, das uns alles ja beschäftigt soll, muss. Wie natürlich Deep Learning und die GPU sind jetzt nicht sozusagen förderlich fürs Klima, sie sind jetzt auch nicht der Hauptschuldige. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass es der Zugang ist, sozusagen hier und da ein bisschen einzusparen, sondern da geht es um wirklich drastische Maßnahmen, die wir machen müssen. Und wenn man schon sagt, wo Deep Learning wirklich helfen kann, dann diese drastischen Maßnahmen zu erkennen, auszuarbeiten. Deep Learning selber, wie es funktioniert, ist natürlich genauso auf der Seite wie Verkehr und so. Und das braucht man nicht schönreden. Ja. Ich hoffe noch stark, dass wir durch Deep Learning einfach wirklich Techniken entdecken, die damit ein Werkzeug haben, das uns wirklich dann hilft, den Klimawandel zu bekämpfen. Aber per se ist Deep Learning nicht die Lösung.
Das heißt, so ein Blick in die Zukunft, wo geht die Reise hin und mit welchen Stationen können wir so in diesem Jahr vielleicht noch von NXAI rechnen und vielleicht auch im nächsten Jahr?
Ja, also ich glaube, wir werden natürlich auf der Sprachseite, wir werden was sehen, wahrscheinlich relativ bald. Wir werden auch unser Team größer ausbauen, sowohl auf der Sprachseite wie auch auf der AI for Simulation Seite. Wir werden auch in einigen Monaten ein paar große Simulationen, AI-gestützte Simulationen zeigen können, wo wir ja auch einige klassische numerische Methoden sozusagen mehr wie nur die Stirn bieten und auch von einigen numerischen Experten ein gewisses Wow-Erlebnis in Unterschrift bekommen sozusagen. Und damit werden wir dann anfangen, die erste wirkliche Marktrunde zu machen und interessant werden für die Firmen. Und dadurch hoffen wir dann natürlich wieder in der nächsten Runde nochmal ordentlich aufrüsten zu können.
Die letzte Frage, die Problematik der Finanzierung, die viele europäische Unternehmen gerade spüren, ist, dass in Europa, in Deutschland, Österreich wahrscheinlich auch, viele Firmen sehr zurückhaltend sind mit den Investitionen. Merken Sie das auch oder ist die Bereitschaft da, in diese neue Technologie, von der ja noch nicht so viel bekannt ist, zu investieren?
Also ja, natürlich gibt es eine Zurückhaltung, dass das verstehe ich auch. Ich glaube, es liegt an uns, die Leute zu überzeugen, dass wir wirklich sozusagen was bewegen können, dass wir hier einen Sprung machen können. Ich sehe aber auch die extreme Enthusiasmus mit allen Firmen, mit denen wir reden. Also es ist hier sehr viel Nachfrage. Es ist fast teilweise schwierig, alles unter einen Hut zu bringen und zu bändigen. Ich und der Sepp haben ganz klar den Anspruch an uns selbst, hier mit Technologien rauszugehen, die wirklich einen Wow-Effekt machen und das wirklich rechtfertigen. Und da arbeiten wir ganz hart dran und ich glaube, alles andere wird sich automatisch zeigen. Also ich glaube nicht, dass die Firmen zu pessimistisch sind oder zu zurückhaltend. Ganz im Gegenteil. Nur sie wollen natürlich auch was sehen dafür. Und das ist vollkommen verständnisvoll. Und das ist auch das, was ich von mir selbst erwarte.
Das heißt, Europa hat noch nicht das Rennen um KI eigentlich schon fast verloren.
Vielleicht haben wir ein bisschen später gestartet. Das würde ich schon sagen. Aber vielleicht schaffen wir es dann dafür, dass uns die Schuhbänder nicht aufgehen irgendwann.
Sehr gut. Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg mit dem Projekt für die Zukunft. Danke, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben.
Vielen herzlichen Dank für das Interview.
Und ich bin gespannt auf die ersten Veröffentlichungen.
Das war's für heute. In der kommenden Woche spreche ich mit meiner Kollegin Marie-Claire Koch über ihren Besuch bei der DEMEA. Auf der Europäischen Leitmesse für digitale Gesundheitsversorgung konnte sie sehen, dass KI in allen Bereichen zum Einsatz kommt. Von Diagnosewerkzeugen bis hin zur elektronischen Patientenakte. Darüber sprechen wir nächsten Freitag ausführlich. Bis dahin könnt ihr mit unserem werktäglichen, kompakten News-Überblick auf dem Laufenden bleiben. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr uns eure Stimme gebt beim Publikumsvoting des Deutschen Podcastpreises. Den Link findet ihr in den Shownotes.